Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe Hafenschnack-Freunde, hier ist wieder euer Hubi und diesmal bin ich wirklich an einem ganz besonderen Ort und zwar sitze ich im Büro des Generalintendanten der Leishalle und der Philharmonie bei Christoph Liebensäuter. Lieber Christoph, herzlich willkommen.
Ich sage herzlich willkommen in meinem Büro.
Dankeschön. Wir duzen uns, weil wir uns wirklich über Jahre kennen und auch hier uns im Haus oft begegnen, weil ich ja durchaus regelmäßig hier bin. Und ja, es ist was ganz Besonderes hier zu sein mit diesem Ausblick auf die Elbe. Und entsprechend schön, dass wir jetzt ein Gespräch hier haben. Und ich fange damit an, du bist zurzeit amtierender Auslandsösterreicher des Jahres. Das ist für mich natürlich was Besonderes.
Ja, ich habe das zuerst nicht so ganz ernst genommen, aber wie ich dann gesehen habe, wer das alle bekommen hat,
genau.
So von Politikern über Wirtschaftsmagnaten, ja, bis zu Bernhard Pauli vom Roncalli-Zirkus,
genau.
Oder Franz Welser-Möst, toller Dirigent, fand ich das dann schon eine schöne Ehre.
Ja, ich habe es nur wahrgenommen, weil ich als Steirer sowieso, also ich war mal Steirer des Tages in einer Zeitung, kleinen Zeitung in der Steiermark, das ist ja auch schon mal was. Und ja, das ist Weltbund der Auslandsösterreicher, wollte genau. Ich nur mal sagen, ist natürlich ganz schön. Lieber Christoph, genau, wir sitzen in der Elbphilharmonie und das ist natürlich ein ganz besonderes Haus für die Stadt und für uns alle eigentlich. Wie bist du dazu gekommen, auch ein bisschen zu deinem Werdegang vielleicht, weil ich gelesen habe auch, der Ursprung deines Berufslebens war ja gar nicht Kultur. Mhm. Wahrscheinlich warst du immer sehr kulturaffin, aber es war Computerindustrie oder so.
Stimmt, ja.
Und wie ist dann dieser Wechsel gekommen, dass du doch jahrelang jetzt schon rein kulturtätig bist?
Ich bin halt aufgewachsen mit Musik von Säuglingsalter. Mhm. Meine Familie war so Wiener Bürgertum sehr engagiert, einerseits in der klassischen Musik, viele Freunde gehabt unter den Musikern. Ich hatte einen Onkel, der auch in der Klassik begonnen hatte, der aber dann begonnen hat, Pop- und Jazzkonzerte zu veranstalten. So war der Pionier in den 60er Jahren. So Dinge wie Jimi Hendrix, Frank Zappa, die Stones. Da waren meine Eltern und meine Tanten. Ich war noch zu klein und später habe ich da halt mein Taschengeld bei den Konzerten meines Onkels verdient. Okay. Also sehr viel in Pop und Jazz mich umgetrieben, aber genauso viel bei den Konzerten des Alban Berg Quartetts im Konzerthaus verbracht, weil wir ganz eng befreundet waren. Und war aber immer mein Hobby. Ich habe schon klassisches Klavier gelernt, wie sich das so gehört, aber hatte nie die Anspruch oder die Idee, jetzt hier ein professioneller Künstler werden zu wollen. Und nach meiner Matura, wie es bei uns heißt, hat es mich zuerst mal in Informatik verschlagen, weil ich von den damals gerade aufkommenden Personal Computers begeistert war. Mhm. Ich habe aber nach wenigen Monaten Studium sofort ein Jobangebot von Philips Computer bekommen. Also de facto habe ich eigentlich nichts Anständiges studiert oder gelernt, sondern immer on the job erst mal ein paar Jahre Computer, Marketing, Software, Finishing, bisschen Programmieren, solche Dinge gemacht. Kam damals zum ersten Mal nach Hamburg als 21-jähriger Vertreter von Philips Computers, um die hiesigen Distributoren zu beauftragen. Siehste,
sehr gut.
Ja, kann mich noch gute Erinnerung. Hat ja anders ausgesehen damals.
Ja.
Und weil ich Stammgast im Konzerthaus war und speziell auch mit einer Mitarbeiterin befreundet war, hat sich das eines Tages durch reinen Zufall ergeben. Ich war gerade beruflich, ich war da nicht mehr bei Philips, ich war so freiberuflich, Software geschrieben, Leute beraten und eine Freundin sagt mir, der Chef vom Konzerthaus sucht einen neuen Assistenten, das wäre doch der perfekte Beruf für dich. Du liebst doch Musik, du kannst gut organisieren. Und ich so aus der Laune raus habe mir gedacht, ich habe dann eigentlich nichts investiert in den Bereich, ich kann den ja mal anrufen. Was schlimmer ist, als dass mich der nach 3 Wochen wieder rausschmeißt, kann mir nicht passieren und dann mache ich weiter mit den Computern. Mhm. Und das war's dann.
Wahnsinn. Wusste ich so tatsächlich nicht, finde ich wunderbar, weil mein Weg ähnlich ist. Also schön, dass man auch in so einem Bereich auch ein bisschen durch Zufälle ans Ziel kommt, sage ich mal so. Auch mit Leistung natürlich, wollen wir nicht vergessen, alles klar. Und Know-how ist natürlich auch ganz wichtig.
Glück gehört immer dazu, aber du musst halt aus den Gelegenheiten, die sich bieten, das Maximum rausholen.
Ganz genau.
Und ich habe immer gearbeitet, was das Zeug hält.
Ja. So, und jetzt haben wir ja das sechste Jahr, dass die Elbphilharmonie eröffnet ist. Mhm. Und wie uns allen bekannt ist, haben wir ja lange drauf gewartet, bis die Eröffnung stattgefunden hat. Das heißt, es gab 10 Jahre Vorlauf für dich persönlich auch, glaube ich. Mhm. Seit wann bist du in Hamburg als Intendant hier tätig jetzt?
Der Vertrag hat begonnen im Sommer 2007.
Mhm, genau.
Damals mit der Idee, dass die Elbphilharmonie nach 3 Jahren eröffnet wurde. Und aus den 3 wurde dann 10 Jahre. Da Elbphilharmonie und Leishalle zusammengehören, war mein damaliges Hauptaufgabengebiet die Führung der Leishalle und halt die Begleitung des Projektes Elbphilharmonie als zukünftiger. Wir haben einerseits Team aufgebaut, wir haben ja schon viele Konzerte veranstaltet unter dem Namen Elbphilharmonie-Konzerte. Mhm. Wir haben die Musikvermittlung begonnen und ich habe hunderte von Führungen hier gemacht, im Ganzen rund um den Globus Vorträge gehalten. Mhm. War so ein bisschen mehr der Zaungast bei den Bauproblemen, aber doch immer auch immer ein bisschen involviert, heimlich mit den Architekten weitergeplant. und so, also Langeweile kam nie auf. Ich habe in dieser Zeit viel gelernt über, was immer, Krisenkommunikation, die Vor- und Nachteile der Verwaltung. Aber es war dann schon nötig, dass ihr da mal um die Ecke kommt. Ja. Gerade in der letzten Kurve haben wir es geschafft.
Ja, am Ende war es ja ein bisschen noch, das erinnere ich mich noch, dass die Dachkonstruktion lange offen war. Das heißt,
das war eine reine Verhandlungstaktik. Okay. Da wurden angebliche technische, statische Probleme irgendwie vorgeschoben, die sich in Luft aufgelöst hatten in dem Moment, wo die Finanzen gut geregelt waren. Okay. Also das war so
Drohpotenzial. Ich konnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man ein Haus baut und das Dach nicht zu Ende denkt.
Quasi. Nein, da haben es waren ja zig Firmen beteiligt und die meisten waren top. Und also das ist eigentlich wenig schiefgegangen insgesamt beim Bau der Elbphilharmonie. Klingt jetzt doof, aber es waren massive Fehler am Anfang. Der Vertrag war nicht optimal ausformuliert und die Planung war nicht fertig, wie man den Auftrag vergeben hat. Und das weiß jeder aus der Branche, ist natürlich sounds like trouble. Dann hast du halt Streitpotenzial ohne Ende. In dem Moment, wo es dann neu organisiert war, war ja damals Olaf Scholz als neuer Bürgermeister, der dann neu verhandelt hatte mit Hochtief von den Architekten. Und was damals, und das war 2013, vereinbart wurde, sowohl Geld wie auch Zeitplan und alles, das hat dann voll gehalten bis zum Schluss. Aber der Ruf war schon mal ruiniert. Wir mussten dann erst mit der Öffnung konnten wir dann wieder punkten.
Und damit ist es dann ja auch gelaufen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also unsere Branche, jetzt spreche ich mal auch von Tourismus und natürlich auch jetzt von der Schifffahrt hier unten, auf die wir jetzt hier gucken können, so schön. Für uns war das immer schön und ich glaube, wir haben auch schon mal uns unterhalten. Mein Credo ist ja immer, dürfen uns gern alles ans Wasser bauen, was wir unseren Gästen zeigen dürfen. Und für uns waren auch die 10 Jahre Baustelle der Elbphilharmonie durchaus auch hilfreich. Es war eine schöne Zeit. Man konnte immer was erzählen. Jetzt geht es natürlich auch noch und noch viel besser, weil es fertig ist schon lange. Aber das war immer gut. Und die Hafen City hier in der Nachbarschaft, die wächst ja auch enorm gerade. Das heißt, das ganze Ensemble ist ja nun hier, dass man das überhaupt miterleben darf, die letzten 20 Jahre, was sich hier so tut, ist natürlich großartig. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber jetzt steht das Gebäude hier so an der Spitze und so präsent. Was ist deine Aussage? Was hat das für eine Wirkung auch für den Tourismus, für die Stadt? Ich bin ja immer der Meinung, nicht falsch verstehen, ich habe immer gesagt, jetzt hat Hamburg auch seinen Eiffelturm, weil jeder in der Welt weiß, wo dieses Gebäude steht. Und das kann einer Stadt und dem Tourismus ja nur gut tun.
Absolut, also das ist so. Und die Freude ist, dass es ja sozusagen die Philharmonie im Eiffelturm ist. Das ist eine ganz besondere Kombination von.
Wir können auch Stephansdom sagen. Letztens hat mir einer gesagt, ich soll mal Stephansdom sagen.
Nein, ich sage oft Eiffelturm.
Das ist sehr prägnant, ne? Weil da weiß man.
Nein, es ist ein absolutes Wahrzeichen auf der ganzen Welt mittlerweile bekannt. Oder Opernhaus Sydney, das ist ein Symbol für den ganzen Kontinent. Und da laufen zigtausende von Menschen, gehen da rein, auch schon haben sich Konzerte und Opern an, die sie sonst nie machen würden. Das ist bei uns natürlich auch so. Also das ist Hamburg, ist verändert durch die Elbphilharmonie, gar keine Frage. Ja. Und es ist ganz selbstverständlich, dass auf Bildern aus allen möglichen Bereichen, also wirklich von der Fremdenverkehrswerbung bis zum Friseur um die Ecke, wird natürlich mit der Elbphilharmonie geworben. Das ist einfach. den Michel in Ehren und wir lieben ihn heiß, aber die Elbphilharmonie ist prägnanter. Und ja, was ich als Wiener sagen kann, ist, man kann ja auch mehrere Wahrzeichen haben, weil da immer wieder Kritik kommt, ja, unser Wahrzeichen ist der Michel, das kann nichts anders sein. In Wien haben wir das Riesenrad und der Stephansdom und so und die Oper, also das kann man mehrere haben.
Du sagst gerade, wir haben in Wien. Mhm. Wie eng ist denn deine Verbindung noch nach Hause?
Naja, ich bin Wiener, sozusagen durch und durch, in drei Generationen, was es ja eigentlich gar kein typischer Wiener ist. Der normale Wiener hat irgendwie eine böhmische Großmutter und einen Vorfahren in Ungarn. Bei mir waren das wirklich mehrere Generationen auf allen Seiten. Daher bin ich quasi von meinem, ich habe Wiener DNA, aber ansonsten bin ich gar nicht so viel dort. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie der Traum einer schlaflosen Nächte wäre, unbedingt wieder zurückzugehen. Es ist eine fantastische Stadt, hat hohe Lebensqualität, aber zum Arbeiten bin ich ehrlich gesagt lieber hier im Norden.
Geht mir genauso. Ich werde auch oft gefragt, ob man die Berge nicht fehlen, die steirischen. Natürlich hat man es drin und man fährt auch gerne hin, aber auch mein Leben findet ja mittlerweile seit 30 Jahren am Hafen statt und so weiter.
Wobei das Einzige ist, wo ich wirklich sage, das fehlt mir hier im Norden. Also am Horizont ist hier nichts. Und bei mir ist es nur der Wienerwald und irgendwie nicht der Grimming oder irgendwie noch tollere.
Dachstein. Ja.
Dachstein. Ja. Aber das ist was Emotionales, was du so auf der Hirnrinde hast. Ja. Das macht mich ein bisschen unruhig. Da in die Berge muss ich dringender zurück.
Als weil man zu weit schauen kann. Ja, aber wir sehen die Kölbrandbrücke, da liegt ein großer Costco-Container und so weiter. Also es ist schon, aber ich kann es verstehen. Es ist ja auch schön, wenn man seine Wurzeln hat und sich da ab und an zurücksehen. Das kann ich durchaus nachempfinden.
Also wie man die Welt kennengelernt, als Kleinkind. Da kann man nicht weg.
Genau. Jetzt ist diese Spielzeit bald zu Ende und die nächste Spielzeit wurde gerade vorgestellt, 2023-2024. Was erwartet uns denn? Also was können die Zuhörerinnen und Zuhörer erleben, wenn sie in die Elfi kommen, wenn den Karten zu kriegen sind? Ich höre ja, es läuft wieder sehr gut, das Haus ist gut voll, Gott sei Dank.
Das Haus ist nach wie vor sehr gut voll, aber wir haben, kann ich auch Gott sei Dank sagen, nicht mehr diese irre Situation von den ersten Jahren, wo Menschen blind gekauft haben, enorme Preise am Schwarzmarkt gezahlt haben. Es ist jetzt, hat sich normalisiert, bedeutet trotzdem, dass wenn man quasi ein Orchesterkonzert, also unser Standardprodukt, ein Orchesterkonzert im großen Saal hören will, muss man sich schon wieder ein paar Monate im Vorhinein überlegen, wann das denn ist, weil da selten kurzfristig Karten zur Verfügung sind. Das Optimum ist ja für mich, wenn es eigentlich immer Tickets gibt für ein Konzert und es an der Abendkasse ausverkauft ist, dann kann jeder rein, der da rein will. Das ist fast das Genialste. Es läuft wieder sehr gut. Und zu fragen, was die nächste Saison kommt, wir sind so ein riesiges Ding mit den ganzen Veranstaltern in zwei Konzerthäusern, insgesamt eigentlich 6 Sälen, wenn man die Studios mitzählt. Da kann man nur sagen, es ist einmalig, das Angebot weltweit in seiner Dichte und auch Qualität und die Bandbreite, die eben reicht von den Hamburger Orchestern, die hier zu Hause sind, über die besten Orchester und Stars der Welt, die regelmäßig kommen, ganz viele jährlich, unsere Wiener Philharmoniker sogar praktisch jedes Jahr 3-mal, das ist eine echte Auszeichnung. Und als Künstler und als Orchester musst du in der Elbphilharmonie aufgetreten sein. Also den Druck merken wir ganz eindeutig. Das ist muss in deiner Biografie zu finden sein.
Das hätte man sich ja auch nicht vorgestellt. Oder war das der Wunsch? Ich meine, das ist doch toll, dass das so ist, dass ich auch, ich Anne-Sophie Mutter oder Rolanda Villason oder Frau Bartoli war auch gerade hier, die kommen ja alle immer wieder und dass die wirklich die Elbphilharmonie mit im Kalender haben wollen und müssen mittlerweile. Das ist doch toll, dass man das hingekriegt hat, dass das so funktioniert.
Es ist eindeutig mehr, als wir erwartet haben. Mir war schon immer klar, Hamburg hat ein Riesenpotenzial. Also der Grund, warum ich überhaupt hierher gekommen bin, ich war damals Chef des Wiener Konzerthauses schon für 10 Jahre. Und wo ist es toller als in Wien in klassischer Musik? Also da gibt es nicht viele Gründe. Und es ist einfach irgendwo anders hin nach Europa, sich mehr Probleme einzuholen, das muss man erstmal wollen. Aber Hamburg hatte ein ganz klares Potenzial. Einerseits der Ort hier, mein erster Besuch da im Hafen, war ja noch nichts, der ganze Kaiserkai war alles noch flach und da stand eben dieser Kaispeicher. Und mich als Binnenländer hat das natürlich total fasziniert, der Hafen und seine Energie. Das war das eine. Und das andere war klar, ja, die Menschen wollen gern nach Hamburg kommen. Es hat einen guten Ruf, hat auch ein schönes Konzerthaus, das aber keine so große Rolle gespielt hat im internationalen Leben. Aber mir war irgendwie klar, wenn da mehr Einladungen sind und mehr Möglichkeiten aufzutreten, da werden die Künstler auf jeden Fall gerne kommen. Mhm. Und das Publikum, so wie es hier gestrickt ist, muss eigentlich auch viel zahlreicher in Konzerte gehen. Man muss ihnen nur einen Grund geben. Also, dass die Elbphilharmonie per se dann einen Sprung nach vorne bringt, war klar, aber dass es in diesem Ausmaß, dass sie quasi in wenigen Jahren ein Role Model in der Branche geworden ist, oft, wo alle fragen, wie machen die das, was machen die als nächstes, ja. Das hätte ich mir nicht gedacht.
Super. Mhm. Und es ist halt sehr vielfältig, das Programm, das kann ich aus eigener Erfahrung natürlich sagen, weil ich ähnlich sehr viel Musik konsumiere und in der Kulturszene mich bewege und aber natürlich manchmal viel naiver rangehe, sage ich mal ganz ehrlich. Also ich durfte wirklich in dem Haus im großen Saal Popkonzerte schon erleben. Ich erinnere mich an Diane Warwick, das war großartig. Mhm. Mireille Mathieu war mal hier, Vicky Lernross und so. Also es ist ja schon, das sind ja die verschiedenen Veranstalter, die sich hier einbuchen können. Mhm. Natürlich ist es vorrangig ein Klassikhaus, ist mir auch klar. Und die großen Orchester und Chöre, das ist natürlich immer imposant, die Orgel auch. Also ich könnte ja auch schwärmen darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das Haus sehr. Was ein Einfluss immer wieder aber zu erkennen ist, und das liegt mir auch am Herzen, ist moderne Musik. Mhm. Und ich glaube, das hast du in Wien schon etabliert oder angebracht und das findet hier auch statt. Was ist die Intention dahinter? Weil da sind ja doch auch mal Stücke dabei in der Mischung immer. Also die Konzerte sind ja oft mit modernen Stücken in der Mitte, etwas Populäres mal gerne davor oder danach, um das den Menschen näher zu bringen, nehme ich mal an. Also ich bin manchmal auch ein bisschen überfragt bei dem einen oder anderen Stück. 5 Jahre Elbphilharmonie war auch, glaube ich, relativ modern. Mhm. So, ist das, um in die Zukunft zu planen, zu sagen, wir brauchen die alte Musik natürlich auf jeden Fall und die neue muss mit rein und weil es auch aktuelle Komponisten gibt, die wir hören müssen?
Die Musik geht einfach weiter, die Musikgeschichte. Mhm. Und gerade die klassische Musik hat so ein Image und man kann sagen Vorurteil, aber ich verstehe auch total, wenn jemand sagt, ich möchte eine Musik von Mozart bis Brahms hören, das gefällt mir und alles was, es gibt Menschen, die finden schon Mahler unerträglich und es gibt Menschen, die wollen Stravinsky nicht hören und es gibt Menschen, die finden gerade das 20. Jahrhundert super spannend und im 20. Jahrhundert gibt es da halt ein paar Brüche, irgendwann ist die Musik klingt nicht mehr tonal, du kannst keine Melodien mehr erkennen, dafür hast du unglaubliche Klangerfahrungen und oder sonstige Dinge zu entdecken. Ich fand das immer schon spannend. Mich hat das eben auch durch meine Prägung von Kindheit an begeistert. Ich hatte auch nie dieses Gefühl, Klassik muss so klingen. Okay. Ich bin da als Kind, nämlich als 8-Jähriger, dachte so, aha, klingt so, interessant, war ich noch nie, weil ich war im anderen ja auch nie gewesen. Deswegen hast du ja nicht unbedingt eine Idee vorab, wie es sein soll. Und dass Musik, die heutzutage komponiert wird oder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts komponiert wird, dass da tolle Meisterwerke dabei sind, das weiß man oft nicht gleich bei der Entstehung. Das entscheidet sich in Jahrzehnten, bis man so wirklich weiß, was sich durchsetzt. Und die sind nicht so leicht zu verkaufen, weil der Mensch, der in ein klassisches Konzert geht, ja doch eher bekannte Namen, bekannte Komponisten, das ist aber auch verständlich, macht. Und wir nützen das Versprechen der Elbphilharmonie, weil sie ja ein einmaliges Gebäude ist und weil der reine Besuch, bis man im Konzertsaal ist, ja schon ein tolles Erlebnis ist. Ja, du brauchst eine Viertelstunde die Tube, dann hast du den Ausblick von der Plaza, dann gehst du rauf in die fantastischen Foyers, bis du endlich im Saal bist, der auch ein fantastisches Erlebnis, ein einmaliger, sehr inspirierender Raum ist. Wenn neue Musiker kommen, da siehst du mal, wie die Selfies machen in der Probe. Ja, ich bin endlich in der Elbphilharmonie. Und dann sind alle so bereit, was Neues zu erleben, dass sie dann sagen, ah, ist so ein abgefahrener, utopischer, toller Ort, da wird jetzt auch ganz was Wildes passieren. Und haben sie viel offenere Ohren und sind viel neugieriger, als wenn sie in die Leishalle gehen würden und sich denken, schaut nach Brahms aus, klingt aber nicht wie Brahms, was ist hier los?
Ja, das stimmt. Also ich finde auch, diese Mischung ist enorm wichtig und ich finde es auch sehr spannend. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man mal rausgeht und sagt, gut, das Stück ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwieriger gewesen und ich habe es vielleicht nicht verstanden. Es wird ist, gehört ja auch mit dazu. Man versteht ja auch sonst nicht alles im Leben, was um einen rum manchmal so passiert. Also was heißt
Musik
verstehen?
Soll auch nicht, es ist, das Tolle an Musik ist ja, dass es so viele unterschiedliche Ebenen hat. Es kann dich trösten, es kann dich überwältigen, es kann dich intellektuell herausfordern, es kann alles auf einmal machen. Also es geht nicht darum, belehrend zu sein und zu sagen, ihr müsst jetzt hier alle super Spezialisten werden und genau wissen, was der Komponist gemeint hat. Gute Musik vermittelt sich auf die eine oder andere Art und Weise. Ist nicht immer nur angenehm, weil das auch nicht unbedingt die Aufgabe von Kunst ist, nur schöne Dinge zu machen. Also wenn du am liebsten Mireille Mathieu und Vicky Leandros hast, ist das natürlich auch super, aber es ist eine relativ eindeutige Aufgabe, die die haben.
Nein, also die Vielfalt macht es natürlich und ich habe ja auch diverse Abos und deshalb kann ich diesen Überblick ja auch selber darstellen und empfinden und das ist ja auch großartig so. Und ich glaube, es ist und war immer ein Haus für alle, das glaube ich gilt immer noch so und diese verschiedenen Richtungen machen es ja auch aus, dass viele Menschen hier ins Haus kommen und so weiter. Ich muss, weiß nicht, ob ich jetzt ausholen darf, noch einmal kurz, weil ich möchte einen Gruß mit ausrichten, in dem Moment an Barbara Lewitsch.
Eine Steirerin.
Steirerin, künstlerische Leiterin hier im Haus, ne, Betriebsdirektorin, die ich auch seit längerem kenne und so weiter, die wirklich ja sofort weiß, wann welcher Künstler, welches Orchester und so hier im Haus ist. Finde ich irre. Die sorgt dafür, dass, glaube ich, diese bunte Mischung auch organisatorisch gut funktioniert und die weiß auch genau, wer kommt. Deshalb ganz liebe Grüße, ein Servus an die Barbara. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier sprechen konnten, lieber Christoph. Am 5.9., glaube ich, beginnt die neue Spielzeit. Oper Konzertant, auch eine tolle Sache.
Nein, das Eröffnungskonzert hat sich ein bisschen geändert. Aber es ist keine ganze Oper, sondern es sind Ausschnitte. Es war nämlich mal, aber das wisst ihr gar nicht. Es war eine echte Konzertante Oper geplant, die kurzfristig abgesagt wurde. Und jetzt kommt die Scala aus Mailand und wird so Best-of quer durch die Verdi-Opern. Nicht die berühmten Arien, sondern die Ouvertüren, die Ballettmusik, große Chöre. Also da bleibt kein Auge trocken.
Wunderbar. Da freuen wir uns drauf. Alle, die auch jetzt zuhören, unbedingt. Ganz lieben Dank für dieses Gespräch. Den Hafen nehmen wir jetzt gefühlt mit raus, weil den erleben wir hier. Und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und ich würde allen empfehlen, die zuhören, geht auf die Blase, geht ins Konzert in der Elbphilharmonie. Es ist ein großes Erlebnis. Vielen lieben Dank.
Danke für das Gespräch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.